Hintergrund zum Hören, ein Podcast des DVI.
Nachdem der Kongress des Deutschen Verbandes Ergotherapie im letzten Jahr Corona-bedingt ausgefallen war, freute man sich dieses Jahr, zum 65. Mal fand der Kongress statt. Allerdings dann doch etwas anders, nämlich online. Was nicht weniger informativ, sondern einfach etwas kompakter war. Andreas Pfeiffer, Vorsitzender des DVE, fasst zusammen, was trotz Pandemie erreicht wurde und was noch auf der Agenda steht.
Ging es zum Beginn vielleicht auch noch um alles oder nichts? Also beispielsweise bleiben die Praxen offen? Sind es heute vor allem die föderalen Verordnungen mit 16 verschiedenen, mehr oder eher weniger klaren Aussagen, die uns beschäftigen? Zuletzt oder auch aktuell zum Thema 3G. Parallel zur Pandemie und den einfach normal weiterlaufenden Aufgaben des DVE galt es, das Termin-, Service- und Versorgungsgesetz umzusetzen. Also zu verhandeln. Und zwar erstmals bundesweit und einheitlich. Ein neuer Rahmenvertrag, wirtschaftliche Preise und erstmals eine Schiedsstelle für Heilmittel, damit es zeitnah zu einem Ergebnis kommt. Leider wurde dieser Prozess am Ende, vor allem in der Ergotherapie, ausgebremst. Und auch die vielen anderen Themen im DVE wurden meist und überwiegend per Videokonferenz weitergeführt. Zahlreiche Anhörungen, Leitlinienarbeit, viele interprofessionelle Zusammenkünfte und Veranstaltungen. Ein ganz kleiner Ausschnitt, 13 dieser Themen, also 13 Highlights, finden Sie heute im Programm dieses Kongresses.
In diesem Podcast werden wir Ihnen einen Ausschnitt aus den 13 Highlights präsentieren. Mein Name ist Andrea Protscher und ich begleite Sie durch die folgenden 15 Minuten. Neben den Vorträgen und Referaten gab es virtuelle Begegnungsräume, in welchen das Gehörte diskutiert oder auch einfach mal wieder Kontakte erneuert werden konnten. Darüber hinaus wurde eine Online-Ausstellung geboten, bei welcher die Kongressteilnehmer direkt mit den Ausstellern über die Produkte chatten konnten. Also fast wie ein richtiger Kongress, nur eben online. Eines der ersten Highlights war der Eröffnungsvortrag von Sami Omar. Sami Omar arbeitet zum Thema Migration, Integration, Rassismus und Diskriminierung. Als gelernter Logopäde setzt er sich kritisch auseinander mit dem Thema Antirassismus als Querschnittsaufgabe in Heilberufen. Genau dies war auch Titel und Inhalt seines Vortrags. Rassismus macht Kritik. Ein Auszug.
Auf einer Straße in einer deutschen Innenstadt kommt mir eine Person, ein schwarzer Mann, eine schwarze männliche Person entgegen, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Wir sind uns noch nie begegnet. Als wir noch wenige Meter auseinander sind, treffen sich unsere Blicke. Und diese Blicke sagen einander etwas für einen kurzen Moment. Sie kennen das vielleicht. Zwei Menschen begegnen sich und blicken sich an und diese Blicke streifen einander kaum und die Menschen gehen so unberührt auseinander, wie sie sich begegnet sind. Manchmal aber verhaken diese Blicke sich ineinander und sie sagen sich etwas. Und so war das auch in diesem Moment. Dann nicken wir einander kurz zu und gehen jeder unserer Wege. Das Kind, das ich in dieser Szene an meiner Hand habe, das an meiner Hand geht, ist ein aufmerksames Kind. Und es sagt, Papa, kennst du den Mann? Und ich antworte, nein. Doch das Kind wächst eben in einer Großstadt auf, wo man einander nicht grundlos und ohne zumindest flüchtige Bekanntschaft grüßt. Also stellt es fest, aber der hat Hallo zu dir gesagt. So viel hat dieses Kind beobachtet. Und ich biete Ihnen diesen Moment an, weil sich hierin ein Anspruch an Ihr Weißsein, an Ihr vielleicht sogar professionelles, therapeutisches Bewusstsein über Ihr eigenes Weißsein. Und manche Menschen begreifen das fast so ein bisschen als Beleidigung, wenn ich sage Weißsein. Aber wenn wir von schwarzen Menschen nicht als Beschreibung von Hautfarbe, sondern als sozusagen politischen Begriff, als Zuschreibung an Sie, denn ich bin ja nicht als schwarzer Mensch geboren, sondern ich bin durch Zuschreibung schwarz gemacht worden. Und so sind Sie eben auch durch Zuschreibung in einem rassistischen System denken, als weiße Person in die Welt gekommen. Wenn Sie sich nicht so begreifen, wunderbar, denn ich begreife mich auch nicht als schwarze Person, sondern ich begreife mich als eine Person, die immer wieder dieser Zuschreibung ausgesetzt ist. Und auch Sie müssen damit umgehen, glaube ich, dass diese Zuschreibung in der Welt sozusagen mit uns gemacht wurde. Ich biete Ihnen diesen Moment an, weil sich hierin ein Anspruch, also an dieses Weißsein, an Ihre therapeutische Arbeit, an Ihr Handeln für Ihre Patientinnen begründet. Es ist ein Anspruch, der sich eben für diesen Blick interessieren muss, den wir beiden schwarzen Männer austauschten. Denn dieser Blick ist einer, der Kenntnis von der Existenz des Gegenüber vermittelt. Er überbrückt in gewisser Weise Einsamkeit, die Menschen vertraut ist, die Diskriminierungserfahrungen machen.
Es sind diese vermeintlichen Privilegien, die in dem geschilderten Fall das Verhältnis schwarze und weiße Hautfarbe festlegen, die die einen Menschen auf andere Menschen herabblicken lassen. Wer sich dieser Konstruktion von Privileg bewusst ist, kann ganz anders interagieren, so Sami Omar.
Ihre Aufgabe ist es, in Ihrer Arbeit eine Kommunikation herzustellen, die geeignet ist, eine solche Einsamkeit zu überbrücken, die Kenntnis von ihr hat, die um sie weiß. Sie können also nicht wissen, wie es ist, als schwarze Minderheit in Deutschland zu leben, diesen Ausschreibungen ausgesetzt zu sein, sofern sie das nicht selbst durchleben, so wenig wie ich sagen kann, wie es ist, im Arbeitsleben, in Gesellschaft, als Frau, als weibliche Person sexualisiert zu werden, Objekt von Übergriffigkeit zu sein und so weiter und so fort. Doch ich kann eine Vorahnung davon ableiten aus den Erfahrungen, die Menschen mir schildern, und ich kann durch empathische Leistung Rückschlüsse darauf ziehen, welchen Anteil ich als männliche Person an diesem System habe. Und das ist der Anspruch, den ich an Sie habe. Also Kenntnis davon zu erlangen, nicht dadurch alleine den Menschen zuzuhören, die betroffen sind, sondern sich in Bezug zu setzen, Fragen danach, welchen Anteil sie haben können, inwiefern sie Teil des Problems sind und eben auch Teil der Lösung sein können.
Wenn man Distanz zu sich selbst einnimmt und sich von außen objektiv betrachtet, dann kann man beurteilen, wo sich rassistische Vorurteile verbergen, und aktiv gegen diese angehen. Therapeutinnen haben einen großen Gestaltungsspielraum. Es ist eines ihres beruflichen und menschlichen Selbstverständnisses, sensibel zu agieren und immer kritisch gegenüber dem eigenen Handeln zu sein. Sami Omars Vortrag hinterließ viel Nachdenklichkeit. Wie erkennt man Rassismus, auch den Verdeckten? Wie sind die Strukturen rassistischen Denkens? Wie setzen sie sich fort, und welcher Blick geht hinauf, welcher hinunter, welcher ist auf Augenhöhe? Nach einer kurzen Pause, die von vielen TeilnehmerInnen in den Begegnungsräumen genutzt wurde, ging es weiter mit dem Themenblock Berufsidentität. Annette Probst von der HAWK Hildesheim und Julia Schirmer, DVE-Vorstandsmitglied Bildung und Wissenschaft, referierten über Ausbildungswege in den Therapieberufen für das 21. Jahrhundert. Zunächst zur Ausgangsthese. Eine Novellierung der Berufsgesetze sei überfällig. Der Heilhilfsberuf werde noch oft als ein sogenannter Frauenberuf im Care-Bereich gesehen. Empowerment zur Weiterentwicklung der Berufsidentität ist nötiger denn je. Denn, so Annette Probst,
Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie ist ein Heilmittel, also ein Mittel zum Zweck des Heilens. Das Heilkundige, also die Verordnenden, für indiziert halten und eben nicht, wiewohl ein hohes Maß an je individueller Berufserfahrungswissen erreicht werden kann, fehlt sozusagen die gesellschaftliche, durch regelhafte Bildungsgänge legitimierte und vor allem ausfinanzierte Chance zur eigenständigen Generierung von Wissen, im Falle der Ergotherapie der Betätigung als kollektiver, wichtiger Bezugspunkt in der Profession. Und damit bleibt die Entwicklung abhängig von Wissensbeständen von Dritten, wie beispielsweise der Psychologie oder der Medizin oder Public Health. Und die Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie kann nur schauen, ob diese Wissensbestände passen könnten oder eben nicht. Das meint Fremdbestimmung durch Dritte. Das ist eine Barriere, die es zu überwinden gilt.
Julia Schirmer betrachtete zunächst den Status quo. Es gebe ein großes Durcheinander in der Ergotherapieausbildung. Manchen mag das abschrecken. Die Berufs- und Ausbildungsgesetze gingen völlig an der Wirklichkeit vorbei. Die Anzahl der Lernenden sei gesunken, obwohl es mehr Schulen gebe. Andererseits sei bei den Studierenden eine fast Verdreifachung auszumachen. Julia Schirmer.
die Anzahl der Studierenden, und hier habe ich leider nur die von den Therapieberufen oder den sogenannten, ich finde das eine ganz fürchterliche Einordnung, der nichtärztlichen Heilberufe, erkennen wir, dass es fast eine Verdreifachung gegeben hat. Und die Studiengänge, und wir vermuten, dass das auch für die Ergotherapie gilt, deutlich attraktiv geworden sind. Das heißt, die jetzige Generation bereitet sich vor und möchte ihren Abschlüssen gerecht werden, auch eine attraktive Ausbildung haben. Vorbereiten tun sich auch die Lehrenden, die jetzt noch an den Berufsfachschulen unterrichten. Hier haben wir in der letzten Schulbefragung feststellen können, dass 8 von 10 Lehrenden einen Bachelorabschluss haben. Wenn wir uns schauen, welche Herausforderungen die Versorgung stellt, dann erkennen wir, dass sich hier unbedingt etwas ändern muss. Wenn sich Versorgung verändert, dann muss sich nämlich auch Bildung ändern. Nicht nur die Ausbildung in der Ergotherapie, sondern die Bildung insgesamt, die dann aber wiederum Auswirkungen auf die Ergotherapie-Ausbildung hat.
Und wie kann das gelingen? Unter anderem durch Vergegenwärtigung der sogenannten 4K, welche als die Zukunftskompetenzen definiert werden können, nämlich Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Ziel ist es, eine Gesundheitsversorgung von morgen zu etablieren. Diese definiere sich durch noch mehr Teamleistung, was auch eine noch teamorientiertere Ausbildung impliziere. Folgende Wege in die Selbstbestimmung der Heilhilfsberufe formulierten Annette Probst und Julia Schirmer. Die Novellierung der Berufsgesetze, wofür es eine gemeinsame Roadmap von Therapeutinnen und Politikerinnen geben müsse, Regelstudieninhalte, ein gemeinsames großes Narrativ und nicht das Verlieren im Klein-Klein, keine Angstdiskussionen und ein grundlegender Systemwechsel im Gesundheitswesen. Jetzt folgt ein großer Sprung in den Themenblock Versorgung. Nach fast 2 Jahren Pandemie zeigt sich, dass die Digitalisierung Einzug genommen hat in fast alle Lebensbereiche, so auch in die Therapieberufe. Lena Rettinger, Fachhochschule Campus Wien, teilte ihre Erfahrungen über die therapeutische Behandlung auf Distanz. Wenn die technischen Komponenten wie schnelles und stabiles Internet und eine funktionierende Software gegeben seien, liege hier ganz klar ein Vorteil. Zudem verlangt die Teletherapie eine größere Eigenverantwortung der Patientinnen. Optimal sei eine Mischung aus Teletherapie und persönlicher Therapie. In Österreich haben nur 5% der TherapeutInnen gesagt, dass sie keine Teletherapie mehr machen wollten, nachdem sie es ausprobiert hatten. Daher kommt Lena Rettinger zu dem Schluss.
Der wahrscheinlich offensichtlichste Grund ist die örtliche Flexibilität. Die Personen müssen nicht mehr zu mir in die Praxis fahren oder ich muss nicht zu ihnen nach Hause fahren. Das heißt, wir haben fehlende Anfahrtszeiten, Anfahrtswege. Das kann auch für Angehörige mitunter eine Entlastung sein, weil sie vielleicht ihre Kinder oder ihre Eltern nicht zur Therapie bringen müssen. Der zweite Faktor ist auch so eine gewisse Flexibilisierung der Therapiezeit. Und da kommt es jetzt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie Sie das angehen. Aber wenn Sie beispielsweise eine Kombination aus klassischer Therapie und Teletherapie machen, sprich Sie sagen, wir machen 30 Minuten jetzt mal in der Praxis und 3 Tage später machen wir nochmal eine Viertelstunde Teletherapie und schauen, wie Sie das Gelernte in den Alltag bei sich zu Hause gut integrieren können, haben Sie hier eine flexiblere Handhabung der Therapie. Sie können zusätzlich natürlich auch noch asynchrone Elemente einbinden mit Apps, mit Übungsvideos, mit Dokumentation von dem, was die Personen zu Hause gemacht haben und das Ganze auch über Daten hin und her schicken. Ja, ganz zentraler Punkt. Wir befinden uns in der tatsächlichen Lebenswelt der PatientInnen, wenn wir Teletherapie machen. Zumindest die Person befindet sich dort und ist dazu in der Lage, wirklich die bedeutungsvollen Betätigungen genau dort auszuführen, wo sie relevant sind. Wir haben nicht dieses künstliche Setting der Therapiepraxis und wir haben hier die Möglichkeit, ähnlich wie in einem Hausbesuch, einerseits in den Alltag einzublicken, aber auch diesen Transfer in den Alltag direkt zu behandeln.
Die Teletherapie ist eng verknüpft mit dem nächsten Themenblock, den neuen Handlungsfeldern. Hier lohnt sich der Blick auf aktuelle Entwicklungen. Miriam Leventik, Ergotherapeutin aus Aachen, befasste sich mit Covid-19-Klientinnen in der Ergotherapie. Es gibt immer noch Unklarheiten über die konkreten Langzeitfolgen. Aber Long-Covid hat einen enormen Einfluss auf die Bewältigung des Alltags. Und hier kommt die Ergotherapie ins Spiel. Denn Ergotherapeutinnen sind Expertinnen für Alltagsprobleme. Wenn Klientinnen unter Symptomen wie ständiger Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Abgeschlagenheit oder Bewegungsstörungen leiden, die sich nicht durch andere Erkrankungen erklären lassen, und diese Symptome länger als 12 Wochen bestehen, dann spricht man von Post-Covid-Symptomen. Es soll in Deutschland geschätzt 400.000 Menschen geben, die darunter leiden. Zunächst einmal muss eine genaue Befundanalyse erstellt werden. Dafür haben ErgotherapeutInnen einen Werkzeugkasten mit unterschiedlichen Diagnostikinstrumenten. Flankiert wird dies von einem Top-Down-Ansatz, also weniger an der zugrunde liegenden Problematik zu arbeiten, sondern lösungsfokussierend. Das heißt, die Resilienz zu stärken sowie Psychoedukation auch angesichts der medialen Überflutung bei der Thematik Covid-19 zu implementieren. Miriam Leventik.
Was tun wir dann genau in der Behandlung? Das ist auch wieder ähnlich wie bei der Diagnostik, ne, dass wir schauen, was ist konkret das Problem. Und auch hier wieder ein paar Beispiele, was dann bei Covid-19 gewählt werden könnte. Zum Beispiel, weil es einfach so oft vorkommt, das Trainingsprogramm zum Umgang mit Fatigue. Pacing ist ein ganz, ganz großer Begriff, der immer wichtig ist. Also Pacing bedeutet ja, dass man die Dinge möglichst langsam angeht, Aktivitäten langsamer ausführt. Kognitives Alltagstraining, ADL-Training, bei Lungenproblematik natürlich auch Atemtechniken und die Ergonomie bei der Durchführung von Betätigungen. Achtsamkeitsübungen kann sinnvoll sein. Je nachdem, wenn es Probleme in der Arm-Hand-Funktion gibt, auch Handtherapie mobilisieren, versuchen eine Tagesstruktur wieder aufzubauen, gemeinsam Strategiepläne zu entwickeln. Also es sind alles Dinge, die Sie aus Ihrem Arbeitsalltag kennen und immer anwenden. Man muss einfach schauen, wie lässt sich das für meinen Covid-19-Klienten gut anwenden.
Das Schlussreferat im Rahmen der neuen Handlungsfelder in der Ergotherapie widmete sich der Palliativversorgung in Deutschland. Dazu referierte Julia Wickert von der Klinik für Palliativmedizin des LMU München. Palliativmedizin ist nicht Sterbemedizin, wie so oft benannt, sondern es geht den Palliativmedizinerinnen darum, der verbleibenden Zeit mehr Leben zu geben. Bilder, die mit Palliativmedizin erzeugt werden, sind oft Herbstlaub oder sich haltende Hände. Damit kann Julia Wickert überhaupt nichts anfangen. Es gehe im palliativen Bereich nicht um die Vorwegnahme der Trauer, sondern eben um die verbleibende Freude. Hier lohnt sich ein Blick über den großen Teich nach Kanada und in die USA, wo die Palliativversorgung ganz andere Qualitätsstandards hat. Natürlich lassen sich die Erfahrungen in der Palliativversorgung aus anderen Ländern nicht 1:1 auf Deutschland übertragen, bei der Unterschiedlichkeit der Gesundheitssysteme. Aber es lässt sich eine Verbindung herstellen, so Wickert.
Der Fokus sollte natürlich immer Partizipation sein, Teilhabe an Betätigung und eben natürlich Lebensqualität. Aber das ist, denke ich, auch nichts, was jetzt palliativ spezifisch ist, sondern das ist ja immer irgendwie unser Fokus und Schwerpunkt. Das Potenzial, wir hatten es zuletzt quasi angesprochen, ist, dass die länderübergreifend die Komponente Betätigung als zentrale Dimension von Ergotherapie noch gar nicht oder halt nur unzureichend in der Palliativversorgung integriert ist. Und da eben gerade die Ergotherapie ein großes Potenzial hat, das zu verbessern und diesen Bereich, dieses Konzept, die Betätigung und die Relevanz von Betätigung einfach mehr in die Palliativversorgung reinzubringen.
Das war der Schlusspunkt unter einem langen Tag voll Informationen und virtueller Begegnungen. Und es zeigt sich, dass ein Kongress-Light nicht ein Kongress ohne Highlights sein muss. Stresstest-Pandemie bestanden, wie der DVE-Vorsitzende Andreas Pfeiffer resümierte. Und wir dürfen uns freuen. Vom 19. bis 21. Mai 2022 findet der 66. Ergotherapie-Kongress in Bielefeld statt. Und alle sind dazu wieder eingeladen, dann live und in Farbe.
Sie hörten einen Podcast des DVE.